Immobilien haben. Der Podcast für Ja-Sager, die Großartiges für ihr Leben zulassen. Wir vermitteln echte Werte. Mit Thalia Tekir.
Hallo liebe Jule, ich begrüße dich recht herzlich zu dem Podcast Immobilien haben mit echten Werten. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Können wir heute mal ein bisschen über das Thema Finanzen sprechen, was ja irgendwie unabdingbar aber mit dazugehört, wenn man eine Immobilie kaufen möchte. Jedenfalls in den meisten Fällen.
Absolut. Also ich weiß nicht, wer Cash zahlt. Da gibt es den einen oder anderen, der das wahrscheinlich tut, aber generell ist es auch sinnvoller zu investieren beziehungsweise zu finanzieren, wollte ich sagen.
Auf jeden Fall.
Damit man mit seinem Kapital weiterarbeiten kann.
Richtig, so ist es.
Du bist Finanzierungsmaklerin. Was genau bedeutet das?
Genau, richtig. Finanzierungsmaklerin bedeutet oder generell Finanzierungsmakler sein, heißt, dass man eben unabhängig arbeitet, also frei. Ich bin nicht an irgendeine Bank gebunden, sondern ich habe über die Zugänge, die ich besitze, Zugang ja, zu so gut wie allen Banken deutschlandweit. Das sind im Moment über 400, da gehören auch Bausparkassen zu. Ja, und dann kann ich quasi gucken, welche Bank am besten zum Kunden passt und die wählen wir dann nachher aus. Also mir ist es nachher egal, ob der Kunde bei der Commerzbank finanziert, bei der Deutschen Bank, bei einer Volksbank, bei einer Sparkasse. Das gucken wir nachher, was der Kunde da favorisiert beziehungsweise welche Konditionen am besten passen, sodass ja am Ende das Beste für den Kunden dabei rauskommt. Wir ziehen eben den Vergleich von allen Banken, die es dann gibt am Markt.
Wow, super. Das heißt, wenn wir gerade unser erster Punkt in der Beratung bei Immobilien haben, ist der, kläre deine Finanzierung und wir können dann erst helfen und genau die richtige Immobilie anbieten oder dir empfehlen, welche Art von Immobilie du kaufen sollst, die bestens zu dir und deinen monatlichen ja, Kosten passt, die du auch der Bank gegenüber natürlich weitergeben musst, so damit sich das Ganze deckt in Form von einem Immobilieninvestment, eine Kapitalanlage, wo der Mieter oder die Mieterin deine Kosten im Prinzip bei der Bank in Anführungsstrichen abbezahlt, sprich mit der Mieteinnahme kannst du deine Finanzierungskosten gegenüber der Bank decken als Käufer. So, und das ist bei uns immer der wichtigste Punkt, der allererste Punkt, der abgedeckt sein muss. Insofern erzähl uns gerne mal, was so aus deiner Sicht so die Voraussetzungen sind, um eine gute Finanzierung auf die Beine zu stellen. Gibt es da Unterschiede zwischen Angestellten und Selbstständigen? Wie würdest du das aus deiner Sicht und deiner Erfahrung ja, sehen?
Ja. Das ist schon mal der erste große Unterschied, wenn nicht vielleicht sogar der größte. Für die Banken ist es ja immer wichtig zu wissen, dass sie nachhaltig, also langfristig, ihr Geld bekommen. Und das wird natürlich auch auf den Mieteinnahmen gestützt, ist ja klar, weil die Miete soll ja auch dann im besten Fall fließen. Aber es kann ja auch mal Ausnahmen geben, dass man vielleicht mal ein, zwei Wochen Leerstand hat bei einem Mieterwechsel. Oder jetzt, bestes Beispiel als Corona war, konnten vielleicht einige ihre Miete nicht mehr so pünktlich zahlen. Das heißt, die Bank guckt natürlich die Bonität des Kunden an, damit der das eventuell ausgleichen kann, wenn mal solche Engpässe auftreten sollten. Und bei Angestellten ist es in der Regel so, mit einem unbefristeten Angestelltenverhältnis kann man so, ich sag mal ganz grob, ab 1.800 Euro Nettogehalt kann man schon gut in der Immobilie investieren. Da fängt das, sagen wir mal, so langsam an. Dass die Banken sagen, das ist für uns in Ordnung, von dem Geld kann man in den meisten Städten gut leben, kann auch noch ein paar Rücklagen bilden, das begleiten die dann gerne. Es gibt auch Ausnahmen, wo man mal sagt, 1,6 oder 1,7 netto ist auch in Ordnung, aber da muss dann schon ein bisschen Eigenkapital da sein, vielleicht ein paar mehr Rücklagen. Aber ich sag mal so, für den Standardkunden passt 1,8 netto immer ganz gut. Ja, und bei Selbstständigen, da ist es ein bisschen schwieriger. Da ist immer die Grundvoraussetzung 3 Jahre Selbstständigkeit, also 3 volle Abschlüsse müssen vorliegen, damit die Bank einfach sehen kann, wie entwickeln sich die Einnahmen. Aber wenn ich jetzt in die Selbstständigkeit reingehe von Anfang an und ich habe ein super erstes Jahr und verdiene, ich weiß nicht, 100.000 Euro habe ich da Gewinn über und im nächsten Jahr ja, ist irgendwie gar nichts geplant oder meine Umsätze gehen zurück, das reicht der Bank halt nicht, braucht da ein bisschen mehr Beständigkeit. Deswegen haben wir da auf jeden Fall 3 Jahre, die bestehen müssen an Selbstständigkeit, damit die Bank da die Zahlen bewerten kann. Und dann wird es natürlich auch immer ein bisschen strenger bewertet, weil man hat ja ein paar mehr Schwankungen drin als Selbstständiger oder Selbstständige. Deswegen wird da ein bisschen genauer hingeschaut auf die Zahlen. Die BWAs werden analysiert. Von daher ist es als Angestellter mit 3 Gehaltsabrechnungen in der Regel einfacher und auch weniger aufwendig, einen Kredit zu bekommen.
Das bedeutet, um das nochmal zu wiederholen, eine selbstständige Person muss 3 in Folge wachsende BWAs vorlegen. BWAs sind betriebswirtschaftliche Auswertungen.
Richtig, genau. Beziehungsweise Einnahmenüberschussrechnung, je nachdem, welche Größe man nachher arbeitet. Aber genau, ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zum 1.1.17 mich selbstständig gemacht hätte, dann würde das auch reichen, weil das Jahr 2020, da kann man ja eine vorläufige BWA vorlegen, bis September jetzt, was wir aktuell haben. Das wäre auch in Ordnung, aber die Zahlen sollten auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie rückläufig sein. Also ich hatte mal eine Anfrage von einer Eventmanagerin, die hatte 2018, 2019 super Zahlen und 2020, ja, ging es durch Corona einfach enorm zurück und die hat dann eben keine Finanzierung bekommen, weil die dieses Jahr kaum Einnahmen hatte.
Verrückt, oder? Ich meine, ich finde es ja generell schon irgendwie sehr schwierig, dass man das so unterscheidet zwischen Angestellten, bei denen ja auch eigentlich nicht immer vorauszuschauen ist, wie entwickelt sich diese berufliche Situation. Und dass man da so enorme Unterschiede macht, finde ich generell sowieso noch fraglich, ob es da Möglichkeiten gibt, da eine Veränderung reinzubringen. Oder woran das liegt, aber wir gehen jetzt einfach mal von der Ist-Situation aus, damit wir den Zuhörern und den Zuschauern die Möglichkeit geben, für sich abzustecken, passt das gerade, muss ich mich noch bestens vorbereiten oder habe ich jetzt alle Voraussetzungen erfüllt? Kannst du vielleicht aus deiner Sicht nochmal erläutern? Du hast gesagt, bei Angestellten könnte es eventuell schon ab 1.800 Euro Netto-Monatseinkommen schon gut funktionieren, eine Finanzierung zu bekommen. Welche Voraussetzungen müssen noch gegeben sein? Erstmal so der Verdienst aus der Probezeit raus wahrscheinlich, du hast gesagt unbefristet.
Genau, aber was genau Probezeit und befristet ist beides auch ja, K.O.-Kriterium. Bei Probezeit heißt, man kann jederzeit wieder gekündigt werden und befristet ist eben die Ungewissheit da, was ist nach der Befristung. Und die geht ja in der Regel auch jetzt nicht 7, 8 Jahre, sondern eher so 1 oder 2 Jahre. Und das ist eben zu kurzfristig, damit die Bank damit kalkulieren kann. Und deswegen ist Probezeit und befristeter Arbeitsvertrag auch so gut wie ein K.O.-Kriterium. Also ich will nicht sagen immer, weil es gibt auch teilweise Ausnahmen, aber in den meisten Fällen ist das so richtig.
Ich habe jetzt häufig bei Instagram die Frage gestellt bekommen, wie ist das eigentlich? Ich möchte in den nächsten 2 Jahren mit euch Immobilien haben, kaufen. Ich bin noch in der Ausbildung, im Studium kann ich jetzt schon finanzieren.
Ja, also grundsätzlich ist es so, im Studium hat man ja noch kein unbefristetes Arbeitsverhältnis in der Regel, also vielleicht einen Werkstudentenjob oder einen Nebenjob auf 450 Euro Basis. Das reicht nicht aus, um eine Finanzierung zu bekommen, weil halt nicht sicher ist, was danach passiert. Wenn man jetzt irgendwas studiert, IT zum Beispiel, bekommt man aktuell relativ sicher einen Job danach. Aber es ist eben auch nicht sicher und auch schon gar nicht in jedem Studium und in der Ausbildung dasselbe. Was funktioniert ist, wenn jemand in der Ausbildung ist, kurz vor Ende steht und vielleicht schon den unbefristeten Arbeitsvertrag vorliegen hat, dann kann man damit schon arbeiten und mit den Banken sprechen und denen das vorlegen, dass man da schon was ja, absichert quasi, genau, dass man die Finanzierung dann unter den Umständen schon genehmigt, aber in der Regel ansonsten funktioniert das nicht, also jedenfalls nicht, wenn man alleine finanziert. Natürlich, wenn die Eltern sagen oder Bekannte oder Geschwister vielleicht, Ältere, ich steige als Bürger mit ins Darlehen ein, dann ist das gar kein Thema, dann hat man ja jemanden, der voll verdient, dann kann man die Immobilie auch kaufen. Also es ist nicht so, dass es unmöglich ist, als Student eine Immobilie zu kaufen oder eine Baufinanzierung bekommen, aber da muss man halt schauen, dass man wen anders hat, der dann schon die Kriterien erfüllt, der mit einsteigt. Das ist aber gar nicht so ganz selten, also die Eltern können sich ja mit eintragen lassen im Darlehen und können sich auch sogar gegebenenfalls wieder austragen lassen, wenn die Bank eine neue Prüfung nach einigen Jahren macht, das kann man veranlassen, oder wenn die Zinsbindung abläuft zum Beispiel, dann wird danach ja ein neues Darlehen abgeschlossen bei der gleichen oder bei einer anderen Bank und dann kann man alleine auch das Darlehen abschließen, wenn man bis dahin dann einen Job hat. Von daher gibt es da auf jeden Fall Möglichkeiten, nur man muss dann halt schauen, wer sich bereit erklärt, da mit einzusteigen.
Wie immer, erstmal schauen, wie beim Arzt auch, erstmal untersuchen, abfragen, wo sind die Symptome, wo kann ich helfen und dann kann man individuell beraten und sagen, wie ist das eigentlich, welche Voraussetzungen bringst du mit, welche Möglichkeiten hast du? Und das wahrscheinlich auch noch nachweisen, also dass die Eltern bürgen oder muss es da einen Eigenkapitalnachweis geben?
Nicht unbedingt. Also Eigenkapital hat damit gar nicht so viel zu tun. Ich sag mal, selbst wenn jemand, ein Student, ich weiß nicht, 100.000 Euro geerbt hat und der möchte eine Immobilie für 200.000 Euro kaufen und bringt jetzt die Hälfte mit, dann hat der super Voraussetzungen für die Bank, weil die Bank musste die Hälfte der Immobilie finanzieren und hat damit ja eigentlich beste Grundvoraussetzungen. Mhm. Aber wenn die Bonität halt nicht gegeben ist, wird eine Finanzierung trotzdem schwierig, weil die letzten 100.000 muss die Bank ja auch irgendwie prüfen, dass sie die sicher bekommt. Und deswegen ist Eigenkapital an der Stelle gar nicht mal so relevant, sondern halt eben die Voraussetzung, dass das Darlehen auch zurückbezahlt werden kann. Das heißt, es ist wahrscheinlicher, dass jemand mit wenig Eigenkapital, aber dafür Bürgen eine Finanzierung bekommt, als jemand, der ein befristetes Arbeitsverhältnis hat oder kein Bürgen hat und dafür viel Eigenkapital.
Das ist sehr spannend. Okay, sehr cool. Ich glaube, das ist für die Zuhörer auf jeden Fall etwas Neues gewesen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt die eine oder andere in die Luft gesprungen ist und sagt, hey, das geht ja jetzt schon, ich muss ja gar nicht mehr warten.
Ja, und auf jeden Fall.
Ja, sehr cool. Ja, lass uns doch einfach mal zu sprechen kommen. Darauf wolltest du was sagen?
Nee, okay. Nicht mehr. Also eine Sache ist mir noch eingefallen, jetzt gerade eben, wo wir nochmal über Voraussetzungen gesprochen haben, und zwar zum Mindestgehalt noch einmal. Da hatten wir ja so um die 1.800 Euro grob festgelegt. Das ist allerdings quasi, wenn man jemanden nimmt, der ansonsten clean ist, in Anführungsstrichen, also keine weiteren Verpflichtungen hat, keine Privatkredite, keine Leasingverträge oder sowas in der Hinsicht. Das ist bei Baufinanzierung immer schlecht, weil die Banken gucken natürlich, der möchte Kapital investieren, deswegen auch Kapitalanlage, hat sich aber gleichzeitig 20.000 Euro für ein Auto geliehen bei einer anderen Bank. Dann fragt die sich natürlich, wenn der sich nicht mal ein Auto in bar kaufen kann oder auf ein kleineres, ein größeres Auto verzichten kann, wo möchte der jetzt Kapital investieren, um langfristig in Immobilie zu investieren? Und deswegen sind Privatkredite oder sonstige ja, Ratenkredite, Leasingverträge, immer ein bisschen unvorteilhaft für eine Baufinanzierung. Mhm. Das heißt, wenn man da solche Verpflichtungen hat, kann das auch sein, dass das Mindestgehalt so ein bisschen ansteigt. Mhm. Dass die Bank dann sagt, nee, also wenn er jetzt noch monatlich 300 Euro für ein Auto abbezahlt, da muss der schon, ich weiß nicht, vielleicht 2.300 Euro netto verdienen als Beispiel, damit wir hier noch ein bisschen mehr Puffer einkalkulieren können.
Sehr, sehr wichtiger Punkt. Danke nochmal für den Zusatz. Ich denke, das ist das Allerwichtigste fast, bevor man sich bei einer Immobilienbesichtigung bewirbt oder auch für eine Finanzierungsanfrage, sich erstmal dessen bewusst zu sein, was habe ich jetzt schon für Verbindlichkeiten und die direkt mit anzugeben. Wir hatten ja
auf jeden Fall
direkt
mit Ehrlichkeit ist da sehr wichtig.
Vom Vorteil, ja, richtig, genau. Ja, vielleicht kommen wir kurz darauf zu sprechen, woher wir uns eigentlich kennen und wie das mit uns angefangen hat. Möchtest du mal erzählen, wie wir aufeinander aufmerksam geworden sind bei Instagram?
Auf jeden Fall. Ja, genau. Wir haben ja beide, weil wir auch Unternehmerin sind, unsere eigene Instagram-Seite und haben uns da so ein bisschen umgeschaut bei Instagram, was es für Möglichkeiten gibt, wie man sich da austauschen kann, und sind dann in so einer Art Netzwerkgruppe aufeinander gestoßen und haben uns dann beide gegenseitig verfolgt und mal geschaut, was macht denn der andere so, und haben dann gemerkt, auch das ist ja eigentlich ein super Konzept, was wir da jeweils mit unseren Firmen haben und betreiben und total der Mehrwert für den Kunden. Ja, und dann haben wir uns dann mal ausgetauscht und mal geschaut, wo die Synergien sind, was man gemeinsam schaffen kann, wo man den Kunden noch weiterhelfen kann gemeinsam und was man halt noch für neue Mehrwerte generieren kann aus der Zusammenarbeit.
Ich freue mich immer, wenn es Menschen gibt, mit denen man auf Augenhöhe einfach transparent sprechen kann, dass sie auch sehr Mehrwert bei Immobilien haben, dass wir sagen, wir sind nicht der Makler, sondern nicht nur der Makler, sondern wir sind wirklich Begleiter und Freund, eine Kurzzeitfreundschaft, die sich daraus ergibt, weil wir so intensiv beraten und ganz ehrlich sagen, hey, das geht und das geht nicht, was das erfolgserprobte Geheimnis von Immobilien haben eigentlich ist. Und mit dir war das auf Anhieb super, super passend, und wir haben direkt gestartet mit 2-3 Kunden, die mit dir die Finanzierungsbegleitung gemacht haben vorab, damit wir genau wissen, welche Immobilie kommt da in Frage. Das hat bei dem einen gut funktioniert, bei dem anderen nicht so gut. Und da lag es insbesondere auf den letzten Zusatzpunkt, den du erwähnt hattest, dass da noch beispielsweise ein Privatkredit war, was vorher nicht angegeben wurde, als die Kunden sich bei uns gemeldet haben. Oder dass die Bereitschaft noch nicht da ist, zu verstehen, worauf es wirklich ankommt, um eine sich selbst tragende Immobilie wirklich zu erwerben, dass man da auch etwas beitragen muss, leisten muss. Sind das so Punkte aus deiner Sicht, die ausschlaggebend für eine erfolgreiche, für einen erfolgreichen Immobilienerwerb sind? Hast du da auch Erfahrungen gemacht, unabhängig von gemeinsamen Kunden, die wir bisher hatten, die du mitteilst?
Ja, definitiv. Also Ehrlichkeit und dass wir einander vertrauen, während es um die Finanzen geht, ist absolutes Muss. Wenn jemand mir nicht vertraut, dann bin ich die falsche Ansprechpartnerin. Das ist definitiv so. Da muss man schauen, wer stattdessen irgendwie, wo man sich mit gut fühlt. Also das ist definitiv ein Punkt, der gegeben sein muss. Wenn die Kunden mir nicht vertrauen, ich den Kunden nicht vertraue, dann kann es dann nicht zu einer guten Zusammenarbeit kommen. Das Krasseste, was ich einmal hatte, da hat auch jemand den Privatkredit nicht mit angegeben, den er noch hatte für ein Auto. Das waren, ich glaube, 25.000 Euro. Ich hatte alles komplett, also die Beratung abgeschlossen, wir hatten alles fertig gemacht. Die Selbstauskunft, die man dann unterschreibt, um seine Anfrage bei den Banken abzuschicken, war auch komplett unterschrieben, also auch bestätigt, dass die Angaben richtig waren. Und dann habe ich es bei der Bank angefragt und ja, war eigentlich also bestens vorbereitet auch. Bank hat auch gesagt, sieht super aus, klasse Fall, wollen wir gerne begleiten. Hat sich auch bedankt für den guten Kunden, der dann auch schön aufbereitet da ankam. Und dann haben sie geprüft und in die Schufa reingeschaut. Ja, und gesehen, dass da noch ein Privatkredit war mit 25.000 Euro offen. Und haben dann gesagt, naja, wo kommt denn der Kredit her? Und ich wusste auch gar nichts davon. Also der Kunde hat es mir nicht erzählt gehabt. Und in dem Moment war das Vertrauen einfach komplett zerstört quasi. Mhm. Weil die Bank auch gesagt hat, na gut, wollen wir wirklich einen Kunden betreuen, der uns einen Privatkredit vorenthält? Und das Gleiche habe ich natürlich auch gedacht. Ich kann den Kunden ja auch gar nicht richtig beraten, wenn mir nachher Informationen fehlen. Und da ist die Finanzierung dann auch gescheitert. Ich habe den Kunden angerufen und dann hat er auch gesagt, ja, nee, ich wollte das nicht mit angeben und das ist ja meine eigene Sache. Und dann, ja, war das quasi dann keine gute Zusammenarbeit mehr. Das heißt, Ehrlichkeit und Offenheit, ja, gehört auf jeden Fall dazu. Das erwarte ich von den Kunden und das können die Kunden auch auf jeden Fall von mir erwarten. Ich bin da auch immer zu jedem Zeitpunkt komplett ehrlich, was die Möglichkeiten, die Situation angeht. Die Kunden können auch gerne privat mich fragen zu meiner Meinung oder zu meinem Status. Ja. Von daher ist das auf jeden Fall Grundvoraussetzung. Genau, und beim Mindset, ob man sich dann bereit dafür fühlt, da auch was reinzugeben, ob man auch bereit ist, ja, dahinter zu stehen und da auch, auch Gas zu geben. Definitiv. Also das muss auch da sein. Da können wir noch mal ein bisschen was machen, weil wir einfach viel, viel Erfahrung gesammelt haben. Du ja mit deinen Kunden und ich mit den Kunden im Finanzbereich quasi auch. Da habe ich auch einfach schon viel erzählen können, was den Kunden dann entspannt hat oder ach, das ist ja gar nicht so schlimm oder ja. Ach Mensch, ja, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Also ja. Da können wir auf jeden Fall auch helfen. Aber ich meine, wenn der Kunde nachher nicht möchte, dann möchte er nicht und dann ist es auch in Ordnung.
Dann ist es auch in Ordnung, aber dann kann man das auch offen kommunizieren, damit jeder weiß, genau, was zu tun ist. Und grundsätzlich klappt das ja in den meisten Fällen. Also es gibt wenig Leute, die anrufen und sagen, ich möchte eine Immobilie kaufen. Da geht es ja nicht mal eben gerade um, weiß ich nicht, einen Handyvertrag oder einen Handykauf von 1.000 Euro, sondern da sind wir ganz schnell mal in sechsstelligen Summen unterwegs, manchmal auch sieben- und achtstellig. Und da muss man einfach, ganz egal in welcher Größenordnung, welches Volumina das an Kaufpreis ist, muss es einfach bei der Finanzierung aus meiner Sicht genauso wie in allen anderen Bereichen auch einfach dieses Vertrauensverhältnis geben. Und ich denke, dass es sicherlich den einen oder anderen Berater gibt, mit dem man sich nicht gut fühlt oder dann wiederum Menschen gibt, mit dem man sich gut fühlt. Und jeder soll sich halt da, wo er sich gut fühlt, beraten lassen und kann sich dann auch öffnen. Und wenn man sich von vornherein da nicht gut fühlt, dann sollte man das lassen und sagen, danke für die Beratung. Ich nehme Abstand und ich gucke mich anderweitig um. Das ist ja auch völlig in Ordnung, nur jemanden dann arbeiten zu lassen oder eine Gruppe an Menschen da im Hintergrund arbeiten zu lassen. Wir gehen da total in Vorleistung und setzen uns extrem ein für den Kunden und möchten natürlich das Bestmögliche mit bestem Wissen und Gewissen umsetzen und freuen uns auf jeden einzelnen Kunden, den wir da erfolgreich begleiten können, weshalb wir so ein Netzwerk haben mit wertvollen Experten, ob das jetzt du als Finanzierungsberaterin bist, ob das in der Projektentwicklung die Architekten sind, die Baubehörden, also Alles in allem ist es bei uns wirklich ein Gefühl von, man ist ein Familienmitglied und dir wird von rechts und links und überall in allen Bereichen geholfen. Und ich denke, dafür sind diese Erstgespräche auch sehr, sehr hilfreich, um wirklich mal zu schauen, passt das eigentlich von der Vorstellung her, von der Person her? Wie ist die Erwartungshaltung? Also wenn ich euch Zuhörern jetzt auch einen Tipp als jahrelange Expertin mitgeben darf, ihr dürft auch sagen, was ihr erwartet. Also ihr dürft sagen, wie ist der Ablauf? Ihr dürft Fragen stellen und auch sagen, das erwarte ich jetzt. Dass dieses ganz konkrete Kommunizieren ist super, super wichtig, weil, wie Jule schon gesagt hat, das ist ein riesen Vertrauensverhältnis. Und ich vergleiche das immer witzigerweise mit dem Besuch beim Arzt. Weil es gibt nichts Besseres als Beispiel, als dass man diesen Besuch beim Arzt wirklich, du kennst den Arzt nicht, wie wir Menschen manchmal getriggert sind, in einigen Situationen hemmungsloser zu handeln, in anderen Situationen wieder voller Angst. Und zum Arzt, wenn ich mir vorstelle, ich bin die letzten 10 Jahre in 2 verschiedene Städte umgezogen, von Münster nach Köln, von Köln nach Hamburg, und dann triffst du dann mal einen Arzt, der kennt dich nicht, du kennst ihn nicht, aber 2 Minuten später stehst du dann halb nackt vor diesem Menschen und vertraust dem ja auch dein ganzes Leben und deine Gesundheit an. Und wenn du da auch nicht ehrlich bist und nach bestem Wissen und Gewissen deine Symptome nennst und wenn er dir oder sie dir diese Fragen nicht stellt, dann kann man da keine gemeinsame Lösung finden und keine Medizin verschreiben oder keine Verbesserungsansätze geben, wenn der Experte, der da sitzt, nicht genau weiß, worum es geht. Deswegen sind diese Angaben enorm wichtig. Ich kann es euch ans Herz legen, es ist überhaupt nichts. Ich frage mich auch in deinem Fall da mit dem einen Kunden mit den 25.000 Euro Privatkredit, warum er das nicht mitteilen wollte. Ich meine, wusste er nicht, dass es wichtig ist, ausschlaggebend für seine Finanzierung?
Ja. Ja. Wir sagen das natürlich immer jedem, und es ist auch gar nichts, was einem peinlich sein muss, also überhaupt absolut nicht. Das ist ja irgendwie nichts, wofür man sich schämen muss, das gehört einfach dazu. Ob man jetzt das gut findet oder nicht, ist eine andere Sache. Wenn man es schlecht findet, kann man auch Lösungen dafür finden, das vielleicht mit umzuschulden oder das irgendwie schneller abzubezahlen. Oder da gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten und Ansätze, wie man da rauskommen kann, wenn man mal sagt, nee, das war total die gute Entscheidung und ich habe mir davon jetzt das und das gekauft und das war total super und ich zahle das super gerne jeden Monat ab, weil das hat mich total glücklich gemacht und weitergebracht im Leben. Kann ja auch sein, dass man dafür, ich weiß nicht, ein Seminar gebucht hat zum Beispiel. Das ist ja total egal, das interessiert mich auch gar nicht, wofür das nachher ist, aber es muss halt einfach da sein. Ja, und es gibt auch, wir haben tatsächlich auch die Möglichkeit, je nach Situation, die Kredite umzuschulden. Das heißt, wenn jemand, ich weiß nicht, für 6% einen Privatkredit aufgenommen hat, für irgendwie noch 10.000 Euro, dann können wir das auch in manchen Fällen in die Immobilienfinanzierung mit reinpacken, zu 1,5% zum Beispiel. Mhm. Das gibt es auch. Und das ist ja dann total der Mehrwert nachher, wenn man sagt, oh, jetzt zahle ich plötzlich eine niedrigere Rate zum einen. Das heißt, man hat auch am Ende des Monats einfach mehr Geld übrig. Und man hat auch einfach am Ende weniger Gesamtkosten, wenn man den Zins nochmal gedrückt hat, von 6% auf 1,5% zum Beispiel. Also da gibt es auch Möglichkeiten. Das geht jetzt nicht, wenn man nachher 80.000 Euro Privatschulden hat, nachher dann das genauso viel ist wie die Immobilie, die man kaufen möchte. Aber wenn das Verhältnis einigermaßen passt, dann kann man da auch was machen. Das kann ja auch total der Vorteil sein, wenn man da einfach offen kommuniziert und dann wieder Lösungen sucht und neue Ansätze sucht, um dann die Situation einfach danach zu verbessern.
Ja. Also ziehen wir hier ein Fazit. Es ist immer, 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 immer wichtig, sich gut vorzubereiten, immer ehrlich zu sein, weil wenn du zu einem Experten gehst und Hilfe brauchst, dann möchte er dir helfen und das kann er nur so gut, wie du bereit bist, auch alle Informationen zur Verfügung zu stellen. In wirklich 99% der Fälle geht es ja auch gut, aber ich finde es auch wirklich spannend, über diese 1% zu reden, die für uns auch immer so ein, Planungsrisiko sind als Berater, weil wir immer nicht wissen, wie die Kunden uns gegenüber ehrlich sind. Meistens ist es ja andersrum, dass man als Privatperson vielleicht Bedenken hat oder nicht weiß, wie so eine Beratung laufen kann. Stellt euch das vor, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, wenn ihr Immobilien oder Kapitalanlagen Anfänger seid, stellt euch das vor wie eine gute Freundschaft. Und ich denke, dann sind alle Hürden und alle Ängste wirklich einfach mal so kannst du einfach loslassen, weil nur so macht es auch extrem viel Spaß. Ich meine, wenn wir eine gemeinsame Kundin von uns denken, das ist die Helen, die letzte Woche in dem Podcast ihr Interview bereitgestellt hat für euch. Die hat beispielsweise auch über Julia ihre Finanzierung erreichen können, weshalb wir dann die passende Immobilie für sie gefunden haben, beziehungsweise alles rundum gepasst hat. Und das macht enorm viel Spaß, sodass sie am Ende gesagt hat, hey, wen rufe ich denn jetzt eigentlich noch an? Ich will wieder mit euch allen Kontakt haben. Das hat so Spaß gemacht, dass ich nächstes Jahr nochmal nachlegen muss. Und das sind eigentlich so, das ist so zumindest unser Ziel. Und ich weiß, dass es bei dir, Jule, auch so ist, dass es einfach uns macht unser Job Spaß. Und wir möchten im Prinzip den Menschen helfen, die Ja-Sager zu ihrem Leben sind und einfach Großartiges zulassen und mit Hilfe von anderen Menschen, die ihre Expertise haben, erreichen.
Auf jeden Fall, genau so ist es. Ja, und ich denke, Helen ist auch ein gutes Beispiel, weil sie ja wirklich gerade neu eingestiegen ist in den Bereich und du sie ja von Anfang bis Ende begleitet hast, beziehungsweise ich im Finanzierungsbereich das mit ihr gemacht habe. Und wir können da auch einfach viele Ängste und Sorgen nehmen, einfach weil wir diese Erfahrung haben und diese Masse schon an Kunden betreut haben, dass eigentlich irgendwann so ein bisschen von jedem was dabei war. Ich habe zum Beispiel Leute, die sagen, ich kann gar nicht schlafen, weil ich muss jetzt morgen was für 200.000 Euro unterschreiben. Das ist so viel Geld. Die haben da gar keinen Bezug zu. Aber du musst ja auch bedenken, auf der anderen Seite stehst du auch in einem Grundbuch von einer Immobilie, die ja auch was wert ist und wahrscheinlich auch noch sich im Wert entwickeln wird. Und da kann man einfach auch viel durchsprechen auf einer gemeinsamen Ebene, viele Ängste und Sorgen nehmen. Und das ist ja auch der Vorteil, einfach, wenn man quasi dieses Rundumpaket hat, man ist einfach komplett sorglos am Ende und so soll es auch sein.
Genau, und dafür gibt es ja Spezialisten, an die man sich wendet. Das mache ich ja in anderen Bereichen auch, wo ich mich nicht auskenne, da bin ich ja auch Kunde und insofern, ja, sehr, sehr spannend, sehr cool. Vielleicht magst du für diejenigen, die Interesse daran haben, Finanzierungsmakler zu werden oder in dem Bereich sind, und vielleicht nicht zufrieden sind, einfach mal erläutern, wie du dazu gekommen bist und deinen beruflichen Werdegang zu erzählen, wenn du magst.
Ja, auf jeden Fall gerne. Ich habe damals also ganz klassisch Abi gemacht in der Schule, war dann ein bisschen reisen unterwegs, um mal zu gucken, was mir so gefällt, um mal so ein paar Erfahrungen zu sammeln, neue Kulturen kennenzulernen. Und habe dann schnell gemerkt, dass mich Wirtschaft extrem interessiert, dass ich gerne mit Menschen arbeite. Dass mir Zahlen auch liegen, das wusste ich auch schon vorher. Habe dann klassisch Betriebswirtschaftslehre studiert in Bremen an der Universität. Habe meinen Abschluss da gemacht und dann angefangen, auch während des Studiums, bei einem großen Arbeitgeber in Bremen im Personalbereich zu arbeiten. Das hat mir total viel Spaß gemacht, einfach weil ich da mit Menschen zusammen war und auch Menschen auf ihrem Weg entwickeln konnte. Das wollte ich auch schon immer gerne machen. Habe dann aber gemerkt, nach, ich glaube, knapp 3 Jahren, dass mir die Zahlen irgendwie fehlen, dass die Arbeit im Menschen echt super toll ist, aber im Personalbereich hat man dann doch irgendwie nicht so viel mit Rechnen und Formeln zu tun. Und dann habe ich überlegt, wo man da irgendwie Parallelen ziehen könnte. Und dann kam ich eben darauf, auch durch einen familiären Kontakt, dass der Finanzbereich genau das ist, was mir liegt. Und dann habe ich eben bei der IHK die ganzen Ausbildungen gemacht als Versicherungsmaklerin, Finanzanlagenfachfrau und Finanzierungsmaklerin. 2 der 3 Sachen mache ich quasi nur nebenbei. Also Versicherung und Finanzanlagen ist gar nicht so das, was ich den ganzen Tag mache. Aber es gehört, finde ich, eben dazu, wenn man eine ganzheitliche Beratung anbieten möchte. Und wenn ich nachher gar nicht mehr weiß, was ist eine Hausratversicherung und was ist eine Wohngebäudeversicherung, gerade bei Immobilien, dann kann ich den Kunden einfach nicht komplett von vorne bis hinten beraten. Und deswegen habe ich die beiden Bereiche eben mitgemacht. Aber dann hat sich auch schnell herauskristallisiert, dass ich erstens an den Baufinanzierungen am allermeisten Spaß habe. Also dafür brenne ich, dafür stehe ich jeden Tag super gerne auf. Und das ist auch der Bereich, wo ich den Kunden einfach den meisten Mehrwert bieten kann. Weil da kann man wirklich, wenn man da mit einer richtigen Strategie rangeht, mit einer richtigen Methode, die richtigen Konditionen im Vertrag vereinbart, kann man da wirklich so viele Tausende Euros sparen. Und deswegen habe ich dann gemerkt, vor ein paar Jahren, dass das wirklich genau das ist, was ich machen möchte. Und das ist, was den Menschen weiterhilft. Und bin dann auch seitdem dabei geblieben.
Super, super spannend. Ich finde das so cool. Ich fand, was ich bei dir so bemerkenswert finde, ist, dass ich jedes Mal bei jedem Gespräch, den wir geführt haben, auch was dazugelernt habe. Ich bin beispielsweise nicht so ein Zahlenfreak wie du. Natürlich muss man, wenn es um Immobilien geht, die ein oder andere Zahl mal zusammenrechnen, subtrahieren, extrahieren und kontrahieren. Das war jetzt
ein bisschen
am Rande. Aber dass man da wirklich für brennt, wie ich das beispielsweise jetzt bei der Besichtigung einer Immobilie mache, wo ich im Vorfeld schon weiß, der Kunde passt oder weiß ich nicht. Einfach diese Passion für die Immobilie, die hast du einfach für deine Zahlen, Daten, Fakten. Und das ist das Schöne, dass man seine Stärken einfach nutzen kann. Und ich kann meine Schwächen beispielsweise oder die Dinge, die mir weniger Spaß machen, mit deiner Stärke und deiner Passion wieder ausbügeln und gemeinsam im Netzwerk den Kunden so zufriedenstellen, dass es für ihn auch glücklich ist und dass er Spaß an seinem Immobilienerwerb hat und sagt, hey geil, ich habe hier was richtig, richtig Tolles auf die Beine gestellt. Ich bin stolz, möchte andere Menschen darin inspirieren, auch in Immobilien zu investieren und habe meine eigenen Mieter. Wie cool ist das? Und dass man im besten Fall auch sein Immobilienportfolio aufbaut und nicht nur bei der einen Immobilie bleibt, sondern mit der zweiten, dritten, vierten Immobilie nachlegt, vielleicht auch mal ein Mehrfamilienhaus kauft und Selfmade-Vermieter in Deutschland wird. Das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Standing und eine sehr, sehr gute Positionierung in allen Bereichen in Deutschland, Immobilieneigentümer zu sein und im Grundbuch eingetragen zu sein. Und ja, super, 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 super schön. Was mir bei dir gefallen hat, muss ich auch ehrlich sagen, bei Instagram, du bist auch ein lebendiger Mensch, du bist auch einfach in dem, was du machst, ganz egal, was du machst, bist du einfach völlig dabei. Du bist einfach eine Macherin und das liebe ich, wenn Frauen einfach machen und ihrem Instinkt folgen und sagen, das sind meine Stärken, da bin ich einfach, da bin ich auf der Bühne, ich bin on point und ich kann da helfen. Und klar, und Schwächen hat auch jeder, aber dass du da so vorangehst als Vorbild, finde ich toll. Und das war auch tatsächlich der Grund, warum ich gesagt habe, hey, ich sehe da Synergien und lass uns das machen, weil nur so funktioniert diese ganze Wertschöpfungskette so gut, dass es von vorne bis hinten Spaß macht und man immer wieder wiederkehrende Wiederholungstäter hat, ne? Die nochmal Immobilien
auf jeden Fall. Ja, definitiv. Also ich habe in meinem Umfeld tatsächlich eher weniger Frauen, die da Lust zu haben oder die auch für irgendwas brennen oder sich was gesucht haben, wofür sie brennen. Die sind alle noch so ein bisschen auf dem Weg oder auch auf anderen Wegen. Deswegen bin ich auch total froh, dass ich dich jetzt so darüber getroffen habe, um einfach nochmal auf gleicher Ebene kommunizieren zu können. Und was für mich in der Arbeit mit dir einfach echt toll ist, ich kann mich darauf verlassen, dass der Kunde keine Schrottimmobilie kauft, weil ganz oft ist es wirklich so, ich gucke mir die Immobilie an und ich brauche ja auch die Objektunterlagen für die Finanzierung und denke mir so, ach du Scheiße, was ist das denn? Und dann kann ich natürlich da ein bisschen was zu sagen aus meiner Erfahrung heraus, aber ich bin ja nicht dann die Ansprechpartnerin, um die komplette Immobilie durchzuprüfen. Habe da auch gar nicht die Ressourcen für. Und deswegen bin ich immer total froh, wenn wir einen gemeinsamen Kunden haben, dass ich einfach weiß, die Immobilie läuft und ich kann mich blind darauf verlassen, dass da alles klappt und kann mich um die Zahlen kümmern. Und das ist wirklich auch ein sehr entspanntes Arbeiten für mich. Also das ist tatsächlich ein enormer Mehrwert, den wir da einfach haben.
Ja, ich denke auch. Ich denke, das passt einfach. Wir stehen ja dafür, dass wir wertige Wohnimmobilien zur Verfügung stellen, weil ich selber nichts schlimmer finde. Ich habe, glaube ich, wenn ich mich zurückerinnere, meistens in Neubauten gelebt und wenn ich dann mal bei Freunden im Altbau zu Besuch war und dann auch noch gehört habe, dass der Vermieter sich nicht richtig kümmert und nur wenn das Rohr platzt, dann erst was getan wird und dass sich dann um die Instandhaltung der Immobilien nicht gekümmert wird und nicht modernisiert wird, zeitgerecht und wirklich nur exorbitante Mieten eingefordert werden für eine Immobilie, die stinkt, die müffelt, die schimmelt und keine Ahnung was, so war es jetzt nicht, aber ich weiß, dass es solche Art von Immobilien gibt und ich find's einfach großartig, da anzusetzen und zu sagen, eine Privatperson kann auch als Vermieter einer Immobilie dazu beitragen, dass diese Werte bewahrt werden, dass diese Werte, da wohnt ja ein Mensch, ja, der hat da seine Privatsphäre, hat seine vier Wände um sich herum und dass man einfach als Vermieter dafür sorgt, dass es gepflegten Wohnraum gibt, wertigen Wohnraum gibt, denn immerhin ist das Wohnen ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen und dann macht es erst Spaß, wenn man dahingehend auch Kunden begleiten kann, diesen Weg zu gehen und diese Verantwortung anzunehmen, sich eine Immobilie zu kaufen, die sich von alleine trägt, aber auch ein finanzieller Puffer da ist, um sich um Eventualitäten, wie beispielsweise etwas, was dann außerplanmäßig passieren kann, was ja immer sein kann, das ist immer ein Restrisiko, dass man da einen Puffer hat und dann nicht in Engpässe kommt. Das heißt, um wieder zurück auf die Finanzierungsgeschichte zu kommen, auf das Finanzierungsthema. Wir werden ganz oft gefragt, wie viel Eigenkapital muss ich denn haben? Magst du dazu nochmal was sagen und magst du vielleicht so den ideellen Fall einfach nennen, wie viel Eigenkapital sollte ich im Normalfall haben, wenn ich jetzt beispielsweise angestellt bin? Wie viel Puffer sollte ich prozentual an Instandhaltungsrücklagen zurücklegen? Und für mögliche Dinge, die überraschenderweise kommen können, um einfach ruhigen Gewissens schlafen zu können und zu sagen, ich bin glückliche Vermieterin, Vermieter einer Wohnung und kann mich da auf meine Mieter verlassen.
Ja, also früher war ja so ein bisschen gang und gäbe, 20-30% Eigenkapital vom Kaufpreis sollte man haben. Da war die Zinssituation nochmal so ein bisschen eine andere. Aber grundsätzlich ist hier auf jeden Fall die Devise, je mehr, desto besser. Das ist definitiv immer noch so, weil der Zins einfach enorm nach unten geht, wenn man mehr Eigenkapital hat, weil das Risiko für die Bank einfach geringer ist und die Machbarkeit ist einfach höher und man hat auch mehr Banken im Vergleich. Also es gibt manche Banken, die finanzieren zum Beispiel nur, wenn man 20% Eigenkapital mitbringt und wenn man das jetzt nicht hat, dann würde die Bank aus dem Vergleich halt rausfallen. Das heißt, wenn jemand mehr Eigenkapital hat, haben wir mehr Banken, die wir vergleichen können. Dementsprechend wird der Zins am Ende auch besser, weil es einfach mehr Möglichkeiten gibt. Und wenn jemand jetzt wenig oder gar kein Eigenkapital hat, haben wir einfach nur ganz wenig Banken, die wir überhaupt ansprechen können, die das überhaupt begleiten würden, weswegen wir dann halt nicht die Auswahlmöglichkeit für einige Konditionen haben. Es ist auch ohne Eigenkapital möglich, eine Immobilie zu finanzieren. Dann müssen aber alle anderen Parameter wirklich schon sehr gut sein. Als Beispiel, ich habe irgendwie einen Beamten mit ganz gutem Nettoeinkommen, der auch keine Privatkredite oder irgendwas hat und der hat jetzt 3 Immobilien gekauft, ohne dass er Geld mit eingebracht hat. Wie gesagt, die Grundvoraussetzungen waren da sehr, sehr gut. Das können dann auch auch Angestellte oder Selbstständige können das auch machen. Aber in der Regel sagt man, die Nebenkosten, die anfallen, die sollte man schon aus Eigenkapital mitbringen. Das heißt, dass der Kaufpreis der Immobilie finanziert wird und alles, was darüber hinaus anfällt, Grunderwerbsteuer zum Beispiel, sollte dann aus Eigenkapital oder aus eigenen Mitteln, das kann auch woanders herkommen, das kann auch von den Eltern oder wo auch immer herkommen, bezahlt werden. Da hat man eigentlich so die schönste Finanzierung mit.
Ja, denke ich auch. Das sind die schönsten Fälle, die ich auch begleitet habe.
Genau. Ja, auf jeden Fall. Ja. Da hat man dann wirklich, das fließt dann so durch und da gibt es einfach genug Banken, da hat man genug Spielraum mit den Zahlen, da kann die Tilgung ein bisschen variieren, weil sonst ist es so, wenn man kein Eigenkapital hat und die Bank sagt, ich begleite gerne dieses Vorhaben, aber da muss die Tilgung eben so und so hoch sein als Beispiel, dann hat man da eben wenig Spielraum.
Sehr, sehr gut. Die nächste Frage, die ich habe, ist die, dass wenn man eine erste Immobilie gekauft hat, ganz gleich, ob das jetzt eine Eigentumswohnung ist, ein Haus ist, ein Mehrfamilienhaus, ist man besser gestellt als Darlehensnehmer, als bereits eingetragener Immobilieneigentümer im Grundbuch, wenn man schon eine Immobilie erworben hat für eine zweite oder dritte Finanzierung einer nächsten Immobilie?
Definitiv. Also man kann natürlich jetzt nicht in 3 Wochen 3 Immobilien kaufen, also immer weiter, weil irgendwann sagen die Banken auch, okay, du hast jetzt hier ein bisschen was aufgenommen, zahl erstmal ein bisschen was ab, wir gucken uns das mal an. Aber grundsätzlich sage ich mal, wenn jetzt jemand eine Immobilie kauft und die vielleicht ein halbes Jahr, 1-2 Jahre abbezahlt, dann sieht die Bank ja auch, super, das Geld kommt jeden Monat, da kann das alles alleine stemmen, das Gehalt hat sich vielleicht nochmal um ein paar Prozent gesteigert, dann ist es auf jeden Fall ein Mehrwert, weil auch andere Banken, also jetzt egal, ob man der gleichen Bank nochmal finanziert oder zu einer anderen Bank geht, die sehen ja auch, dass das gut funktioniert hat und dass das alles läuft. Und dann sind sie auf jeden Fall eher bereit, nochmal mehr rauszugeben oder nochmal eine neue Finanzierung zu begleiten, als wenn da jetzt vielleicht jemand ist, der, ich weiß nicht, vielleicht 40 Jahre alt ist, kein Eigenkapital gespart hat, sein ganzes Gehalt immer verlebt hat und auch nie einen Kredit zurückbezahlt hat. Dann fragen sich die Banken natürlich auch, okay, was hat denn der jetzt 20 Jahre mit seinem Geld gemacht und kein Eigenkapital, nie irgendwas zurückbezahlt.
Warum
soll ich
Geld geben? Genau,
geht der jeden Monat irgendwie für ein paar 1000 Euro shoppen oder was macht der denn so? Mhm. Und deswegen ist es generell schon definitiv von Vorteil, wenn man auch schon einfach vorweisen kann, dass man das schon mal eine Zeit lang gemacht hat. Und darüber hinaus ist einfach auch ein Mehrwert, wenn nachher freie Grundschulden entstehen. Jetzt sind wir schon ein bisschen tiefer in der Thematik drin, aber wenn man jetzt eine Immobilie kauft.
Jetzt wird es spannend, jetzt wird es für mich auch spannend. Genau.
Ja, genau. Und dann, also sagen wir mal, man kauft eine Immobilie und nimmt den Kaufpreis auf und zahlt die Nebenkosten aus Eigenkapital, dann tilgt man ja jeden Monat. Das heißt, man nimmt ja die Miete von dem Mieter und zahlt ihn zurück. Und dann ist ja nach 3, 4, 5 Jahren, hat man da ja ein paar tausend Euro getilgt. Das heißt, die Immobilie ist dann ja im besten Fall Mehrwert, vielleicht ist sie auch gleich viel wert. Aber sagen wir mal, die Immobilie ist gleich viel wert wie vorher und du hast schon 10.000, 15.000 Euro abbezahlt, dann ist da ja eine Differenz zwischen Wert der Immobilie und was du noch an Restschuld hast. Und mit dieser Differenz kannst du auch eben neue Projekte machen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man da machen kann. Also da kann man eine Nachbeleihung machen, eine Kapitalbeschaffung für neues Eigenkapital. Da kann man aber auch einer anderen Bank oder auch der gleichen Bank die Grundschuld zur Verfügung stellen für den Kauf einer neuen Immobilie als Zusatzsicherheit. Das kann dann auch als Art Eigenkapital gewertet werden. Also da gibt es wirklich mehrere Möglichkeiten, die man nutzen kann und die dann eben auch für die neuen Finanzierungen enormen Mehrwert darstellen.
Super, super spannend. Jetzt fängt es richtig an, spannend zu werden. Aber ich denke, diese Finanzierungsthematik und auch Immobilienthematik und wie man das bestmöglich zusammenführt, ist immer eine sehr, sehr individuelle Geschichte, weshalb es super sinnvoll ist, da immer individuell zu sprechen und in die Beratung reinzugehen. Ich möchte euch an dieser Stelle gerne anbieten, wenn ihr gerade an der Stelle seid, dass ihr eine Finanzierungsberatung benötigt, und auch die Immobilienberatung und die Immobilienvermittlung benötigt, nutzt einfach die Möglichkeit, Kontakt zu uns aufzunehmen. Wie ihr seht, gibt es ein großes Netzwerk an möglichen Experten, die euch dahingehend auch unterstützen können, euch Rede und Antwort stehen und ihr so weit, so schnell und so zielführend weiterkommt, dass ihr Lust habt, mit der zweiten, dritten, vierten Immobilie nachzulegen. Vielen lieben Dank, liebe Jule, für deine Erfahrungsberichte.
Sehr gerne. Ich habe noch eine Anmerkung zum Schluss, bevor wir hier abschließen. Und zwar fragen sich eventuell einige, ob das was kostet, wenn man meine Dienste in Anspruch nimmt. Und den Zahn kann ich quasi schon direkt ziehen. Ich arbeite auf Provisionsbasis. Das heißt, wenn es zum erfolgreichen Abschluss kommt, werde ich durch die Bank bezahlt. Nachher, welche Bank das ist ganz egal. Aber für den Kunden, also für euch, ist es auf jeden Fall kostenlos, die Beratung in Anspruch zu nehmen. Und ob jetzt die Beratung eine halbe Stunde dauert oder 3 Stunden oder 10 Stunden oder 5 Tage, das ist ganz egal. Das bleibt kostenlos und die Provision wird eben von der Bank aus den Zinseinnahmen bezahlt.
Super, genau. Super, super wichtiger Punkt, den sich viele wahrscheinlich auch stellen. Ich bin nicht mehr drauf gekommen. Man hat ja dann irgendwann die Berufskrankheit, dass man denkt, alle wissen das Gleiche wie man selbst.
Insofern, ich habe es mir auch extra notiert, damit ich es nicht vergesse. Aber das ist eine Frage, die auch öfter schon mal kam. Und die können wir auf jeden Fall direkt schon mal abklären.
Genau. Perfekt. Nutzt auf jeden Fall diese Möglichkeiten, die euch geboten werden. Set the dots and build your empire. Vielen lieben Dank, liebe Jule. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt euch die Fragen bitte immer auf, sonst vergesst ihr die. Und mit den besten Fragen bekommt ihr die besten Antworten und die besten Möglichkeiten, um euer Empire aufzubauen. Also set the dots and build your empire. Lieben Dank, liebe Jule.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.